Überflüssiges für Fortgeschrittene mit Michael Herl und Filippo Tiberia. Der Stahlburg Theater Podcast über alles, was wichtig war, ist und werden könnte und wovon Sie nicht wussten, dass Sie es wissen wollten, bis wir es Ihnen erzählt haben.
Herzlich willkommen zur nunmehr dritten Folge unseres Podcasts Überflüssiges für Fortgeschrittene. Mein Name ist Michael Herl und ich bin zusammen mit meinem allerwertesten Kollegen Filippo Tiberia Ihr Gastgeber.
Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Danke, dass du mich introdiert hast.
Ja, es war mir eine Wonne, lieber Filippo. Weißt du nämlich schon, dass wir zahlreiche Zuschriften erhalten haben seit der letzten Folge, wo die wunderbare Stefanie Kunkel ja dabei war. Und alle drehten sich, oder fast alle, um das Thema Fleischkonsum und Vegetarismus. Schön, ne? Dass die Leute sich damit beschäftigen, mit dem, was wir so bringen. Die meisten lieben uns abgöttisch, stand da übrigens. Außerdem wollten viele von Ihnen wissen, wann Hilde von Bornheim denn live aus der Küche in ihr Wohnzimmer kommt. Das Ganze hier nochmal zum Mitschreiben. Am morgigen Samstag, am 20. März um 19.30 Uhr kann man sich von zu Hause aus Stefanie Kunkel als Hilde aus Bornheim erfreuen. Das Ticket kostet für die Online-Veranstaltung nämlich 15 Euro und das sollte es Ihnen noch wert sein. Mehr Informationen zu dieser sensationellen Kultur im Wohnzimmer-Veranstaltung finden Sie aber auch auf unserer Website unter stahlburg.de. Übrigens, wenn Sie die Folge mit der Frau Stefanie Kunkel verpasst haben sollten, finden Sie sie überall da, wo es Podcasts gibt. Insbesondere wahrscheinlich auch da, wo Sie uns jetzt im Moment diesen hören. Also einschalten und nachhören bitte. Aber nicht jetzt, denn jetzt bleiben Sie bitte lieber hier, denn wir stellen Ihnen unseren heutigen Gast vor.
Und das ist eine Gästin, über die wir uns sehr freuen. Wir haben Isabel Berchaut zu Gast. Entschuldige mein jämmerliches Niederländisch. Wir gehen nachher explizit auf dich ein, aber als allererstes möchten wir den Sponsor der Woche erwähnen.
Der Sponsor der Woche.
Ja, Geld verdienen müssen wir ja auch, weil das Ganze ja macht sich ja nicht von selbst. Deswegen wird diese Sendung stolz präsentiert von wem, Filippo, rat mal?
Bullrich Magensalz.
Bullrich Magensalz, nein. Von Hornhautmaske von Allgäuer Latschenkiefer. Nein, Späßle gemacht. Sondern von einem sensationellen Hotel, dem Hotel Alexander am Zoo, hier zu Frankfurt am Main. Und wo? Nämlich am Zoo, hinten in der Waldschmidtstraße. Es ist ein kleines Hotel mit 66 Zimmern und sehr, sehr familiär. Ist nicht in so einer Kette da drin, sondern wirklich individuell. Viele unserer Gäste vom Theater übernachten da auch. Und die Chefin, die Frau Mouquet, Jandl Mouquet, unterstützt dieses geschätzte Theater seit vielen, vielen Jahren. Und da sind wir besonders dankbar für. Und deswegen legen wir Ihnen ans Herz, wenn Sie mal vielleicht von zu Hause weg wollen, wenn es zu heiß ist im Sommer zum Beispiel, oder wenn Sie einfach mal Urlaub machen wollen, oder wenn Sie jemanden haben, der Sie besucht, aber den Sie daheim nicht haben wollen, dann schicken Sie ihn dahin. Hotel Alexander am Zoo in Frankfurt.
Ich nehme an, Michi, du hast wie immer eine Meinung für uns. Würdest du die bitte kundtun, damit wir teilhaben können?
Ich? Schon wieder eine Meinung?
Du hast bestimmt eine Meinung.
Michis Meinung in 100 Sekunden.
Die Meinung ist eigentlich ganz einfach. Es geht um ein sehr beliebtes Thema im Moment, nämlich Covid-19. Hört, hört. Das ist ein Virus. Schon mal gehört? Nein, das ist eine Pandemie gerade unterwegs. Es geht mir darum, die Leute jammern ja immer, dass es hier in Deutschland so lange dauert, bis geimpft werden kann. Das stimmt natürlich auch. Aber man muss mal sehen, das Ganze ist eine Pandemie. Das heißt, es ist schlussendlich scheißwurst egal, ob einer in Mexico City geimpft wird oder in Wanne-Eickel oder auf Kreta oder in Afrika. Jede einzelne Impfung zählt zur Einschränkung, zur Eindämmung, zur Bekämpfung dieser Pandemie. Und da ist es auch vollkommener Käse zu sagen, dass wir Deutsche als Erste drankommen wollen. Warum? Besteht irgendein Anlass, dass wir Deutschen vor allen anderen geimpft werden sollen? soll mal wieder am deutschen Wesen die Welt genesen. Oder ist wieder Deutschland, Deutschland über alles angesagt? Nein, wichtig ist, dass geimpft wird, egal wo, und zwar möglichst schnell. Und deswegen macht es auch überhaupt keinen Sinn, da irgendwen zu beschuldigen, von wegen, ja, die haben dich verschlafen, da genug Impfstoff zu bestellen. Es ist Impfstoff bestellt, aber halt nicht für uns in Deutschland, aber das ist ganz vollkommen egal. Wichtig ist das, was dagegen gemacht wird. Und wem das Ganze so lange dauert, der soll sich anständig verhalten, soll Masken aufziehen, soll Menschenmengen vermeiden und soll nicht nach Mallorca fahren jetzt und sonst irgendeinen Schwachsinn machen. Und dann wird sich das Ganze irgendwann erledigt haben. Meine Meinung ist fertig.
Wie siehst du das, Isabel? Impfen? Ja. Wann?
Also impfen auf jeden Fall. Also sobald ich dran bin, sofort Nadel in den Arm. Aber tatsächlich, wir haben so ein einfaches Mittel, um uns zu schützen und andere zu schützen, die Maske. Ich bin ganz großer Fan von der Maske und ich verstehe auch nicht, wie man dagegen sein kann.
Also sehen die Leute da besser aus mit Maske?
Ja.
Die meisten zumindest.
Ja. Ich habe mich auch mal jetzt heute seit langem mal wieder in Schale geschmissen. Man sieht's nicht, aber
doch, wir sehen das.
Ich habe keine Ahnung, wie man Lippenstift mehr aufträgt. Oder sowas. Ich meine, das sind jetzt Sachen, die man ja einfach auch nicht mehr macht. So Maske an und man ist gestylt.
Ja, du kannst ja auf die Maske malen.
Ja, ja.
Was brauchst du denn Lippenstift? Was brauchst du denn Schminke?
Ja, ja, als Schauspielerin ist man natürlich großer Fan von der Verwandlung.
Das hat sie schön gesagt.
Das hat sie wunderschön gesagt.
Ja. Und apropos Verwandlung, ich verwandle euch jetzt in ein Häufchen Elend mit dem Geräusch der Woche. Dass es zu erraten gilt.
Das Geräusch der Woche von Filippo Tiberia.
Und? Eine Idee?
Cracker essen, anfahren, rülpsen.
Der Weg zum Autokino.
Ja, wir lösen nachher auf. Ich kann so viel verraten, es ist nicht lösbar. Aber ich gebe einen Tipp. 1962 und Pfalz.
Pfalz?
Ja, extra für dich. Die Pfalz. Okay. Die schöne Pfalz.
Zur Information für Isabel und auch für alle anderen, die uns zuhören, ist immer so eine Art Bilderrätsel bei ihm. Also man muss da abstrakt um die Ecke denken irgendwie.
Und krank muss man auch sein.
Krank, so wie du.
Ja.
Ja, verstehe.
Aber wie gesagt, wir sehen es am Ende der Folge. Jetzt hat die Redaktion eine kleine Denkaufgabe für uns. Ja, also für uns drei. Und zwar ist es die Frage der Woche.
Die Frage der Woche. In welchem Land außer Deutschland würdest du gern leben? Und warum ausgerechnet da?
Ich weiß es sofort. Und du?
Ist mir vollkommen egal, weil mir Deutschland egal ist. Ich bin da zufällig reingeboren, also muss ich es nehmen, wie es kommt. Und es gibt Schlechteres in der Tat. Gut, also vom Nordkorea? Vielleicht. Vielleicht ist er doch schöner, als man denkt.
Gut möglich.
Ja, schwierig zu beantworten.
Für dich schwierig?
Ja, schon. Ich habe auch schon in so vielen Städten gewohnt. Also gut, meistens auch in Deutschland, aber auch in Österreich. Schwierig. Man kann sich an Umstände da irgendwie oder an Städte gewöhnen, wenn man möchte. Aber also Europa ist schon ein toller Kontinent. Also auf jeden Fall, glaube ich, würde ich in Europa bleiben wollen.
Aber Land... Weißt du nicht?
Ja, habe ich keine Präferenz.
Also bei mir wäre es eindeutig die Schweiz. Für mich eines der schönsten Länder, die ich kenne. Und ich liebe die Berge, ich liebe Seen. Man ist relativ schnell am Meer. Und es ist ein guter Mix aus mediterraner Lebensart und dieser deutschen Gründlichkeit.
Ich wollte gerade sagen, die sind sehr mediterran.
Ja.
Dort, ja, das finde ich auch. Und Der Kaffee ist, egal wo man hingeht, egal, Tanke, Imbiss, die haben immer eine richtig gute Kaffeemaschine. Immer.
Ja. Die haben generell eine ziemlich gute Lebensqualität, auch was die Ernährung angeht.
Stimmt, ja. In der Schweiz habe ich auch schon eine Zeit lang ein bisschen gewohnt. Ich glaube 2-3 Monate. In Bern.
In Bern?
Mhm.
Mich zieht es eher nach Graubünden, aber das ist eine persönliche Sache. Ist auch so schön dünn besiedelt, mag ich auch sehr gerne.
Ist es da zu hoch?
Die ist es zu hoch.
Aber die Schweiz ist mir zu hoch.
Okay.
Wenn man da von da nach da will, muss man immer rauf und runter. Das ist nicht so mein Ding. Ich würde da eher einen Tunnel bauen dann schnell, wenn ich da hin müsste. Aber es gibt ja genug Tunnels auch, ne? Nicht umsonst, manche machen ja sogar die Schokoladentafeln, machen die hoch. Ne? Und bei uns sind die flach. Ich verstehe das nicht, dieses Land.
Sie machen auch flache Schokoladen im Übrigen.
Ja, aber Sie merken schon, wir
schweifen ab.
Geben uns richtig Mühe, unserem Titel dieser Sendung auch gerecht zu werden. Nämlich geben wir jede Menge Überflüssiges von uns. Und das wollen wir jetzt mal tunlichst unterlassen, denn dafür haben wir uns jemanden geholt, die nicht bekannt ist für Überflüssiges, schon gar nicht für Schlechtes oder Unnötiges, sondern für allererste Qualität im Schauspiel. Isabel Berghout.
Ja.
Stimmt das, wie dich der Filippo vorhin ausgesprochen hat, auf Niederländisch?
Also, nee, auf gar keinen Fall.
Das war
richtig schlecht sogar.
Berghout?
Ja, nee, das war vielleicht so ein Schweizer Akzent, der holländisch versucht. Unterlassen Sie das. Nein, war ein Witz. Also auf Holländisch wird der Berghout
ausgesprochen.
Berghout. Berghout, ja. Und auf Deutsch wahrscheinlich Berghout.
Es soll ja Menschen geben, die kennen dich nicht. Ich verstehe das zwar nicht. Deswegen haben wir uns Mühe gegeben und ein bisschen was über dich aufgezeichnet.
Die Schauspielerin Isabel Bergou lernte die darstellende Kunst am Schauspielhaus Salzburg, wo sie im Zauberer von Ost debütierte. Neben zahlreichen Stücken an den verschiedensten Häusern begeisterte sie 2018 in Die Frau aus dem Michelangelo das Publikum des Stahlburg-Theaters. Dieses freut sich übrigens bereits auf Isabels neuen Abend Bin nebenan, den sie zusammen mit Ilja Campus unter der Regie von Sarah Kortmann im vergangenen Jahr fertiggestellt hat und der noch auf seine öffentliche Premiere wartet. Doch auch in Film und Fernsehen ist die sympathische Schauspielerin mit deutschem und niederländischem Pass regelmäßig zu sehen. Als Anneke van der Meer löste sie zusammen mit ihrem Team in der Serie Soko Wismar von 2015 bis 2017 75 Fälle vor den Augen des ZDF-Publikums. Als Claudia Kramer bewältigte sie in der RTL-Serie Nachtschwestern ihre Schichten mit Herz und Verstand. Ob in Polizeiuniform oder im Ärztinnenkittel, Isabel macht in jeder Situation eine gute Figur. Darum sind wir entzückt, sie heute bei uns zu haben. Herzlich willkommen, Isabel Bergou.
Ja, vielen Dank. Auch da wurde es nochmal anders ausgesprochen.
Ja, gut.
Es gibt so viele Wege, die nach Rom führen.
Das zieht sich wie ein roter Faden durch dein Leben, nehme ich an.
Ja, auf jeden Fall. Auch das Buchstabieren immer, wenn ich einen Termin für irgendetwas mache und dann immer meinen Nachnamen angebe oder auch überhaupt telefonische Kontaktaufnahme mit dem Buchstabieren meines Nachnamens. Es dauert Minuten, bis man die richtige Reihenfolge mit der Aussprache zusammenbekommt.
Aber in den Niederlanden leben wolltest du nicht? Vorhin hatten wir ja die Frage, wo würdest du lieber leben, wenn nicht in Deutschland?
Doch. Also stand auch auf meiner Liste. Tatsächlich wollte ich da auch an einer Theatercompany mich anschließen zum Luftschnuppern damals noch in den etwas jüngeren Jahren. Aber das hat dann irgendwie nicht geklappt, weil ich dann ein Engagement hatte. Und dann hat sich das überkreuzt und dann ist das leider nicht Wirklichkeit geworden. Aber auf jeden Fall hat es mich immer dahin gezogen. Klar, auch die Familie. Aber man steht immer so zwischen zwei Stühlen. Deutschland, Niederlande. Als ich da war, war ich mehr deutsch und wenn ich hier bin, bin ich immer mehr niederländisch. Irgendwie ist man dauernd irgendwie das andere mehr in einem anderen Land. Also das hat mich sehr zerrissen.
Aber du müsstest seltener deinen Namen buchstabieren.
Das stimmt. Und zwar habe ich das gemerkt vor ein paar Jahren, da war ich im Urlaub da und hatte für meine Freundin einen Tisch reserviert in einem super schönen Lokal am Strand. Und da hat sie nach meinem Namen gefragt und dann habe ich halt Berghout gesagt. Und sie hat nicht nachgefragt, sie hat es einfach aufgeschrieben, es war richtig. Und ich wollte eigentlich gerade ansetzen mit wie der Berg, H-O-U-T. Das ist nämlich, es ist schon Automatismus, was ich... Aber hat sie nicht nachgefragt, sie hat es richtig gemacht. Und das war für mich so ein wirklich ein Erlebnis, kann man gar nicht anders sagen.
Ich habe mir deinen Namen übrigens mit einer Brücke gemerkt, die schöne Isa von der Alm. Bell, Isabel.
Ja.
Und dann Berghütte. Ist ja in den Niederlanden weit verbreitet.
Ja, kompletter, also komplett falsch. Falsche Übersetzung. Weil Berghaut ist nämlich, also Berg, das stimmt, also Haut ist aber Holz. Also eigentlich heißt das Bergholz, aber Berghaut ist ein Zwischenstück oder ein Bindeglied von einem Schiff, was die obere Kante und diese untere, wie sagt man, diesen Boden zusammenhält. Ein Kiel. Inneres, nennt man das auf Deutsch?
Und das ist der Kiel, ne?
Ja. Kiel, ja. Und das obere, keine Ahnung, ich bin ja...
Steck.
Nee, diese, bevor das Deck kommt, so diese an der Seiten, Außenseite, diese zwei Kanten, bevor die Abrundung kommt, ist innen so ein Stück Holz, was das beides bindet.
Die Bilge. Was? Das weiß denn ich. Ich weiß ja nicht mehr, was Louf und Lee ist.
Naja.
Oder Backbord und Steuerbord.
Ja.
Fragst du mich jetzt nach Bindegliedern auf Segelschiffen?
Ja, jedenfalls, vielleicht kennt sich ja hier ein Seefahrer
da draußen,
von den Hörern da draußen aus. Jedenfalls, das ist die holländische Übersetzung.
Okay.
Um es kurz zu machen.
Ja, eine Planke halt, ne?
Eine Planke.
Ja. Das heißt, irgendeine Vorfahren waren
Seefahrer.
Schiffsbauer.
Ja, Schiffsbauer, Seefahrer. Am Ende noch Piraten, ich weiß es nicht.
Gab es holländische Piraten?
Nee, bestimmt nicht.
Nee, sind nur alle gute Menschen da.
Naja. Ja. Zumindest waren sie ja wie im Fußball früher mal ganz groß, jetzt eher bescheiden. Aber kann ja noch werden, wieder das mit dem Fußball zumindest.
Es gab halt einen Holzfäller da bei den Niederländern, der den Hölzenbein umgehauen hat. Und dann gab es einen Elfmeter. So einfach war das. Ich würde bis heute behauptet, der Hölzenbein habe sich fallen lassen. Ist natürlich alles nicht wahr. Das weißt du nicht mehr. Es
war 1974. Ja, nee, ganz vor meiner Zeit.
Da gewann die Niederlande 2-1 gegen Deutschland.
Oh, das hört man doch gerne, dass das mal passiert ist.
Ja, die wurden ja auch mal Europameister, 88, ne?
Stimmt.
So ist es nicht.
Was trieb dich her? Das ist ja bekannt, ne? Du bist ja ich versuch's jetzt auch mal, Gouda.
Richtig. Richtig, ja, nein, gut, Gouda.
Mhm. Gouda, geboren, aber recht flugs dann nach Frankfurt gezogen worden.
Genau.
Weil deine Mutter hierher kam. Ne?
Genau, meine Mutter ist Deutsche und mein Papa ist eben der Holländer. Und dann ein Jahr nach meiner Geburt sind die dann wegen der Arbeit wieder nach Frankfurt gekommen.
Jetzt die Fragen aller Fragen, warum bist du Schauspielerin geworden?
Man weiß es nicht. Das ist tatsächlich irgendwie so passiert. Ich war auf der Waldorfschule, hier in Frankfurt auch.
Das erklärt schon alles.
Ja, da an der Hügelstraße. Bin auch sehr gerne zur Schule gegangen. Hatte eine ganz, ganz tolle Schulzeit. Und natürlich auf der Waldorfschule fördern die ja eben diese Künste. Und da habe ich das irgendwie so entdeckt für mich, das Spielen. Und eigentlich wollte ich nie aufhören zu spielen. Oder dieses beflügelte, leichte immer beibehalten. Und als es dann so Richtung Abitur ging und dann sich alle schon so sicher waren, ja, was machen wir, das machen wir. Und dachte ich, ja, eigentlich, ich will schon weiterspielen. Und dann, als dann herauskam, dass man das studieren kann und dass es ein Beruf ist, habe ich gedacht, ja, das probiere ich mal. Und dann hat es geklappt auch irgendwie.
Hast du die übliche Tour mitgemacht, ganz, ganz viele Schauspielschulen, dort einmal, zweimal, dreimal und so weiter beworben?
Ja, also das ist schon ein langer Prozess, dieses Bewerben. Man muss da wirklich auch, wie gesagt, durch die ganze Republik tingeln. Und das habe ich gemacht.
Der hört ja vor allen Dingen nie auf. Du musst ja immer wieder vorsprechen.
Ja, vorsprechen ist eigentlich
also 50%
des Jobs.
Ja.
Auf jeden Fall.
Also bist du nie fertig?
Nee.
Und wie sehr hast du ihn verflucht jetzt in Pandemiezeiten, dass du ihn erwählt hast, diesen Beruf?
Mehrfach.
Mehrfach?
Mehrfach, tatsächlich. Mehrfach. Nein, aber auch einfach, also ich vermisse ihn auch sehr. Es heißt ja auch so, ich will ja nichts anderes machen. Also ich wünsche mir das schon wieder zurück, das Spielen.
Ja.
Dass man spielen kann.
Das ist ja verständlich. Ich bitte darum.
Ja, Hat jetzt auch nichts anderes vor, irgendwie eine Umschulung zu machen.
Nee, lass das mal schön bleiben.
Wir haben noch eine Premiere mit dir vor.
Ja, stimmt, da war ja noch was.
Da
ne?
war was, ja.
Das muss man auch erstmal verdauen, ne? Für die Leute da draußen, die uns jetzt zuhören. Wir haben das tatsächlich gemacht. Wir haben ein Stück geprobt, richtig komplett durchgeprobt. Bin nebenan von Ingrid Lausund und haben es intern eine Premiere gemacht vor wie vielen Leuten? 4,5 oder so.
Du warst, ja.
Und seitdem liegt es da.
Und der Text schwindet dahin.
Ja, ich wollte gerade sagen, was meinst du, wie lange brauchst du, um da wieder reinzukommen?
Ich glaube schon so eine Woche. Also ich habe meinem Kopf gesagt, ich darf es nicht vergessen. Und eigentlich ist das mehr oder weniger, kann man sich dann drauf verlassen oder verlässlich. Aber ich habe auch mal irgendwie immer mal wieder probiert, den Text wieder hochzuholen. Red auch mal ein bisschen so vor mich hin, den Text, damit ich ihn einfach da habe. Aber so richtig glücklich macht das nicht, wenn man nur vor sich hin brabbelt und dann also keinen Schritt weiter geht.
Lernst du leicht auswendig?
Auf gar keinen Fall. Ich habe es da richtig schwer. Als ich das erste Solostück hier bei euch gemacht habe, die Frau aus dem Michelangelo, das war Horror. Weil es waren 30 Seiten, DIN A4 Seiten, an Text. Das war ganz schön viel. So viel habe ich, glaube ich, noch nie gelernt.
Hast du auch vorher nie gemacht, ne? Ein
Solostück habe ich noch nie gemacht, nee. Es gibt ja einige Kollegen, die viel Solostücke spielen. Aber ich habe das noch nie gemacht. Ich bin auch eher so ein Ensemblespieler. Ich habe es auch gemerkt, so alleine hinten in der Garderobe sitzen ist nicht so meins. Ich brauche schon jemanden, mit dem ich das teilen kann, den Abend oder die Situation. Also auf der Bühne. Jetzt im Zuschauerraum teilt man es ja, aber es ist nochmal was anderes, einen Kollegen da zu haben, mit dem zu spielen, Augen zu sehen, eine Reaktion zu bekommen, die in dieser Figur passiert. Schon was anderes.
Und auch vielleicht geholfen bekommen, wenn man mal ein bisschen den Text vergisst, ne? Auf der Bühne.
Einmal ist mir das passiert. Einmal. Da hat mir der Techniker dann weitergeholfen. Hab dann nochmal kurz angesetzt. War dann auch irgendwie ein Lacher, natürlich. Ich meine, das Publikum liebt sowas. Weil da sieht man ja, wie der Schauspieler rudert.
Du, es gibt auch Seiltänzer, die fallen ab und an mal absichtlich vom Seil. Damit das Publikum was Spannendes erlebt. Das heißt, du kannst auch mal absichtlich den Text vergessen.
Na, auf gar keinen
dann
Fall.
Dann haben die, ich hab aber Orchester, haben die Bergrott hat den Text vergessen, hast du schon gehört hier? Ja.
Also es gibt ja die Kollegen, die auch mal ab und zu in der Vorstellung so einen kleinen Gag, so einen internen Gag einbaut. Da finde ich immer, das kommt dann immer aufs Stück drauf an, ob das dann den Kollegen raushaut oder ob das dann wirklich einfach für sich so nach der 100. Vorstellung nochmal was Erfrischendes dann ist, wenn mal was anderes passiert. So, ich habe ja auch, das ist ja ganz lustig, in der Vorstellung wurde der Zauberer von Oz vorgestellt, was absolut für mich gerade so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil das war mein allererstes Stück auf der Schauspielschule. Wirklich im ersten Jahrgang. Ich war ja am Schauspielhaus Salzburg, wo man direkt im Theaterbetrieb eingegliedert wird und so. Und das war mein allererstes Stück. Und dieses Stück haben wir, glaube ich, 117 Mal gespielt oder um den Dreh. Ich weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen weniger. Das war eine Maschine, also es war ein Fließband. Jeder Handgriff saß. Teilweise waren wir auch schneller fertig, weil wir auch schneller gespielt haben. Und wenn da mal was passiert ist, das war dann für uns ein Highlight. Das war schön. Aber zum Beispiel, ich habe auch mal von Kleist Penthesilea gespielt. Da wurde dann auch mal ein Gag eingebaut. Das fand ich dann zum Beispiel ziemlich scheiße. Da war ich auch sehr sauer danach, weil ich das da deplatziert fand.
Ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die lehnen das kategorisch ab. Ja.
Auch der Nieren-Gags und so.
Ja, das ist ja gemeint, eigentlich die Hundertste oder je nachdem, der Nieren-Gag oder sowas. Also ich als Autor begrüße es auch nicht, wenn Schauspieler ihre eigenen Texte sprechen.
Verständlich. Und beim Filmdreh ist es ja wurscht, ne? Da vergisst du den Text ja direkt nach der letzten Klappe, nehme ich an.
Ja.
Also muss man ja nicht.
Ja, also behalten brauchst du ihn nicht, nee.
Und wann war dein erster Dreh oder wie kam es dazu? Weil es ist ja schon eine ganz andere Kiste, als Theater zu spielen.
Ich habe das auch angefangen während der Schauspielschule. Und klar, das ist nochmal was ganz anderes. Also da bist du ja, also es gibt ja keinen chronologischen Ablauf, sondern du drehst ja immer durcheinander. Und das heißt, du musst immer auf Punkt genau wissen, wo ist deine Figur in dieser Zeit. Da muss man sich einfach genau bewusst machen, was ist vorher passiert, was ist, also nicht, was danach passiert, aber wenn du natürlich das letzte Drittel spielst und du hast aber schon ganz viel erlebt, das muss die Figur ja mitnehmen. Ja. Umgekehrt ja auch, wenn du die ganzen Szenen von Anfang an schon gedreht hast, aber du bist jetzt bei der ersten Szene, musst du natürlich auch gucken, dass deine Figur nicht all diese Erfahrung schon mitnimmt. Das ist ein ganz anderes Arbeiten natürlich auch. Wenn man da einen Fehler macht, dann setzt man da einfach neu ein. Man kann einfach auch manchmal entspannter, sag ich mal, in den Tag gehen, weil du einfach eine Szene hast oder so. Und nicht 8 Stunden oder 6 Stunden Probst wie am Theater. Und dann ist man danach meistens wirklich müde und fertig, aber.
Andererseits musst du oft da 6 Stunden warten oder so auf die eine Szene, wo du dann dran bist, ne?
Ja, das stimmt.
Und wer ist in diesen 6 Stunden mit Essen vollgestopft?
Gutes Stichwort, das Catering ist das Wichtigste am Set.
Ja, angeblich bist du mal die Schauspieler bei Laune halten mit Essen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Aber stattdessen werden sie müde.
Ja, stimmt. Ja, man muss da auch so seine Methoden entwickeln, wie man am besten auf Punkt und wieder wach ist und so.
Wann man Bäuerchen macht.
Ja, ein Nickerchen.
Im Trailer.
Ja.
Ja.
75 Mal Soko Wismar. Hat es noch Spaß gemacht dann irgendwann?
75 Mal? Waren das die Folgen, die ich gedreht habe?
Ja, ja.
Echt?
Also 75 Folgen hast du gespielt, steht hier.
Oh, okay.
Und was hier steht, stimmt immer.
Ja, ich glaub dir das.
Ja.
Ich weiß es nicht, ich habe nicht gezählt. Es hat sehr großen Spaß gemacht. Sehr, sehr großen Spaß. War echt eine tolle Soko-Familie und auch eine sehr, sehr schöne Zeit, die wir da zusammen hatten. Also wir haben uns alle auch sehr gut verstanden, privat. Und das war einfach auch, wenn man so viel und so eng miteinander arbeitet, dann natürlich auch sehr von Vorteil.
Ist aber nicht selbstverständlich bei so Serien, ne? Man hört ja auch manchmal was anderes.
Das kann durchaus mal passieren, klar.
Und dann bist du versetzt worden, glaube ich, ne?
Ja, dann bin ich leider nach Holland wieder versetzt worden, bin dann aber wieder zurückgekommen als Ärztin, ab durch die Zauberkugel, ich suche mir mein Kostüm aus und dann war ich bei den Nachtschwestern dann für eine Staffel als Dr. Claudia Kramer, ja.
Und jetzt? Was machst du jetzt?
Naja, also jetzt war ja Zwangspause, ein Jahr leider. Und da macht man ja so dies und das. Aber jetzt geht's auch bei mir drehtechnisch ein bisschen wieder los. Ich habe jetzt beim Staatsanwalt eine Rolle und da freue ich mich drauf, ja.
Beim ZDF auch, ne?
Ja, auch beim ZDF, ja. Mit Rainer Hunold, Fiona Kors, ja.
Weil Dreharbeiten laufen ja zurzeit.
Die laufen schon, ja. Die drehen ja auch mehrere Folgen parallel. Und genau, ich habe dann Heimspiel. Das ist ganz schön. Wiesbaden, Frankfurt ist ja nicht so weit.
Tja, und irgendwann im Herbst wird dann unser Stück hier zur Aufführung gelangen.
Ich hoffe es doch.
Bin nebenan. Ja, ich glaube schon, dass wir im Herbst wieder einigermaßen spielen werden können. Wir kriegen bald eine Lüftung eingebaut hier im Theater. Und dann werden wir mit Sicherheit, wenn möglicherweise auch nicht vor vollbesetztem Haus, aber immerhin vor einem einigermaßen ausreichenden Publikum spielen können. Oder was meinst du, Filippo?
Ich glaube schon. Man soll ja nicht zu optimistisch sein, aber ich wünsche es mir von Herzen.
So ein bisschen, ne?
Ja, ja. Isabel, übrigens mal bist du an unserem Laden vorbeigelaufen. Hast du diesen Anblick gesehen? Da hängt ja ausschließlich dieses Plakat, bin nebenan.
Ja, ich habe.
Das ist doch schön, oder?
Ja, ich habe das gesehen, ja. Fand ich auch sehr schön, dachte ich, oi.
Ja. Sie dachte, oi.
Oi, dachte ich.
Oi, dachte
ja.
Ich.
Scheiße, da war doch was.
Ja. Weißt du, wann ich oi denke? Wenn ich in den Niederlanden sitze und in eine Speisekarte gucke, denke ich mir, oi, was soll ich denn hier essen?
Ist das die Überleitung zur nächsten?
Ja.
guck mal.
Oi.
Oi.
Oi. Ja, ich war ja öfter schon in diesem Land. Und ich habe dann immer schon etlich Kilo abgenommen da.
Ist nicht deine Küche, oder was?
Ist nicht meine Küche. Mhm. Ist es deine Küche?
Das ist schwierig. Nee, also tatsächlich die schwierig holländische Küche. Also es gibt schon dieses Hützpott, nennt man das. Das ist dann einfach Kartoffelstampf mit Speck, angebratenen Zwiebeln, so deftig. Aber durch die Seefahrerkultur haben die natürlich auch sehr viel Essen mitgebracht.
Ja, im Indisch zum Beispiel,
genau.
Kennt man ja aus Amsterdam. Das ist wundervoll, ja. Chinesisch ja auch.
Ja, ganz viele Gerichte. Wie sagt man die?
Fusion.
Fusion Kitchen, würde man das heute nennen.
Taschenlander.
Bitte?
Taschenlander.
Ja, genau.
Ein Topf ist auch Fusion.
Genau, Erbsen und Speck. Ja.
Ja, aber die Holländer sind sehr, sehr groß im Süßigkeiten machen. Also da sind sie wirklich fast unschlagbar.
Fla ist auch.
Ja, Fla. Und Stroopwafels.
Was für ein Ding? Ach so, das sind diese Honigdinger da, ne?
Honigwaffeln.
Ja. Da freut sich die Zahnarzt-Illung.
Und Lakritz. Ja, wobei, doch, Lakritz ist ja auch holländisch. Süßholz.
Das esse ich zum Beispiel gerne. Habe ich gerade vorhin gegessen.
Echt? Ja. So eine Stange?
Nur so ein paar kleine.
Ach so. Die konnte man immer auf dem Markt kaufen in Holland. Mein Papa hat die auch also immer gekauft. Und seitdem mag ich die, glaube ich, eigentlich auch nicht mehr, weil er mir immer so eine Stange Süßholz hingehalten hat. Und dann kann man immer so drauf rumkauen und dann weicht es ja so auf und so. Und ja, seitdem mag ich irgendwie jetzt auch keine Lakritze mehr.
Du raspelst nicht gern Süßholz, merke ich also.
Nee.
Kommen wir jetzt mal aber zu etwas aus meiner... Ich bin ja auch quasi mit Migrationshintergrund versehen. Ich bin ja Pfälzer, daher kommen auch die meisten Rezepte, die ich hier zum Besten gebe. Aber diesmal habe ich was ganz was Besonderes.
Das Rezept der Woche.
Es klingt nämlich super einfach, aber es ist unglaublich, wie der Holländer sagen würde, lecker. Es ist einfach Wasserspatze, heißt es, in der Pfalz. In Norddeutschland gibt es das auch, da heißt es Mehlklöße. Und im Badischen und Bayerischen heißt es auch Wasserspatz oder Spatzen. Und in Baden-Württemberg gibt es halt die Spätzle. Das ist aber was ganz was eher Feines. Die Wasserspatzen, das ist eine eher einfache Bauernmahlzeit. Man nehme einfach Mehl, Ei, Wasser, Salz und ein bisschen Muskat und rühre einen Teig. Muss man nicht ewig rühren. Man muss das Mehl auch nicht sieben vorher. Das steht in irgendwelchen Kochbüchern immer, Mehl sieben. Meine Oma hat nie in ihrem Leben ein Mehl gesiebt und ist trotzdem 94 Jahre alt geworden. Also, und dann schön durchrühren. Da sind auch dann keine Klümpchen mehr drin, wenn man gut durchgerührt hat im Übrigen. Dann heißes Wasser, Salz rein und die Dinger grob rein. Einfach dicke Brocken. Rein schaben oder einfach aus der Schüssel reinlaufen lassen. Und ab und zu muss also rauskratzen mit dem Löffel. Das langt schon. Und dann noch 4, 5, 6 Minuten rausholen und ein bisschen abdampfen lassen. Eignet sich übrigens auch für Silvester statt Bleigießen. Das gleiche Prinzip. Die bizarrsten Formen ergeben sich da aus diesen Wasserspatzen. Man kann da alles lesen. Jetzt kann man hergehen, kann ein bisschen Speck auslassen. Man kann so nur Zwiebeln nehmen oder Speck und Zwiebeln. Butter braun werden lassen, drüber über die Spatzen. Und jetzt noch ein bisschen Käse drüber reiben. Sollte ein geschmackiger Käse sein. Also ein Gouda, wenn dann ein alter. Aber lieber, um in der Schweiz zu bleiben, ein Kreierzer. Ein Gruyère. Also ein kräftiger.
Ein Sprinz.
Jo. Ummengen, bisschen Schnittlauch drüber, essen, alles gut, satt. Das Ganze ist natürlich auch nachzulesen noch. Die Mengen dann auch stehen dann bei uns da in unseren, wie hieß das so ein Show?
Schoffnoten.
Schoffnoten waren es, gell? Ja, die Shownotes. Und dann wünsche ich mal einen guten Appetit.
Ich hätte noch eine Frage, wieso heißt das eigentlich auslassen? Bei Speck.
Weil der ganz ausgelassen in der Pfanne rumtanzt. Der Speck.
Ja. Das ist die Begründung. Mhm. Okay.
Der hat auch Krebs, so ein Grübchen, weißt du, vom Lachen. Also dann war ich dann nämlich.
Habe ich mich immer gefragt. Und da die Redaktion uns ja natürlich weiter beschäftigen möchte, dass wir nachdenken, sollen wir jetzt, nachdem wir die Antwort der Woche gehört haben, uns Gedanken machen, was könnte wohl die Frage dahinter gewesen sein?
Die Antwort der Woche. Ich hasse Menschen nicht. Ich fühle mich nur besser, wenn sie nicht da sind. Charles Bukowski.
Recht hat er.
Ja, vollkommen recht. Weil die Leute sind meistens in der Überzahl.
Du hast keine misanthropische Ader?
Nee, ich glaube nicht. Also bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber eigentlich versuche ich nur das Gute in den Menschen zu sehen. Will ich auch eigentlich.
Viel Spaß.
Also bei den Demonstranten, die jetzt hier überall gegen Corona-Maßnahmen rumlaufen, da fehlt mir auch dann jegliches Verständnis. Da habe ich kein Verständnis für.
Aber was könnte man Bukowski gefragt haben, dass er das antwortet?
Wir wollen ja die Frage ergründen, ne?
Ja, eigentlich ja.
So,
hassen Sie Menschen?
Ja. Ja, oder so. Oder trinken Sie gerne in Geselligkeit? Zum Beispiel, hätte man ihn fragen können. Oder hat Ihnen schon jemand mal gesagt, dass Ihre Socken stinken? Dann hat er immer so dicke Wollsocken angehabt, der Bukowski.
Hat er?
Ja, ja.
Woher weißt du das? Es
gibt ja unzählige Fotos, wo er auf einem zerschlissenen Sofa sitzt, mit so dicken, verlausten Wollsocken. Den siehst du schon an, wie sie riechen, die Füße.
So nach Donnerstagnachmittag.
Ja, so ähnlich. Donnerstagnachmittag?
Ja, so Herrensocken am Donnerstagnachmittag.
Nach Samstagnachmittag. Nachdem man eine ganze Woche lang die Socken angehabt hat. In Gummistiefeln. Im Prinzip könnten wir jetzt aufhören. Aber ich muss ja noch irgendwie was sagen. Was soll ich machen? Ein Tier, ne? Noch? Schon wieder ein Tier. Du musst wissen, Isabel, ich habe jetzt schon die letzten zwei Folgen immer von Anneliese erzählt. Anneliese ist eine Maus, die bei mir zu Hause wohnt.
Ja.
Sie masturbiert gelegentlich. Und jetzt hat sie irgendein neues Bauprojekt gestartet letztens. Im Küchenschrank irgendwo. Den will sie umbauen. Also hat er hier...
Jeder benutzt die Corona-Pandemie, um ein bisschen aufzuräumen.
Ja, hat irgendwie Holzarbeiten da angefangen. Ich weiß auch nicht genau wo, ich lasse mich überraschen, was es dann werden wird. Jedenfalls bin ich davon abgekommen, das Tier aus dem Haus haben zu wollen. Hat eh keinen Wert. Meine Wohnung ist mittlerweile zu einem Mausefallmuseum geworden. Oder ein Mausefalleum. Und es keine einzige hilft und wirkt. Ich habe jetzt geguckt, wie lange die Lebenserwartung einer durchschnittlichen Hausmaus ist.
Vielleicht hast du einfach den falschen Käse benutzt für die Fallen.
Der Käse ist eh nicht mehr.
Vielleicht hast du Schweizer Käse benutzt, den würde ich auch nicht anfassen.
Du würdest keinen Schweizer
Käse? Nee, boah.
Niederlandser Käse?
Ich habe als Kind immer gedacht, Holland sei eine Käsenation, bis mir später bewusst wurde, die können nur eine Sorte.
Die können nur eine Sorte und wollen nur eine Sorte.
Ja. Leerdarmer gibt es noch.
Ja. Und dann noch
Edamer schon mal nicht. Das Edam. Edam ist nicht in Holland.
Naja, aber also vielleicht solltest du mal deine Käsesorte wechseln. Oder ein paar Wollsocken von hier
bekommen.
Ja.
Das ist eine Maßnahme.
Aber
und wenn alles nicht klappt, ich habe mich jetzt erkundigt, wie gesagt, die hatten eine Lebenserwartung von ja 2 Jahren. 4 Monate habe ich noch hinter mir. Das nächste Jahr und 8 Monate halte ich auch noch durch. Und dann.
Aber du weißt schon, dass sie auch Nachwuchs zeugen, so
die,
Tiere.
Die nicht, die masturbiert nur. Aber ich habe mir ein anderes Tutorial, du hast mir dankenswerterweise einen Hinweis gegeben, lieber Philipp.
Ich habe es durch Zufall entdeckt.
Für ein weiteres Tier der Woche.
Das Tier der Woche.
Und zwar ist es die legendäre Schlundsackschnecke. Isabel, die Schlundsackschnecke, da guckst du, ne?
Ja, da gucke ich.
Ja, nicht nur, dass sie einen Schlundsack hat, sondern die zeichnet sich dadurch aus, dass sie Organe und ganze Körperteile verlieren kann, die ihr dann nachwachsen.
Das ist die Zukunft.
Ja, es kann sogar ihr Herz verlieren, was ja uns gelegentlich auch passiert. Und das Herz wächst danach. Es wurde sogar schon Schlundsackschnecken gesehen, von denen nur noch der Kopf existierte. Und der ganze Korpus war weg, das Herz auch weg. Und nach wenigen Tagen war alles wieder nachgewachsen. Das haben japanische Forscher entdeckt nämlich. Und in einem Fachjournal haben sie es publiziert. Sie wissen noch nicht, warum sie Teile ihres Körpers wegwirft. Aber sie haben festgestellt, dass es so ist. Sie vermuten, es könnte sein, dass die von Parasiten befallen sind. Und deswegen wirft sie mal alles weg, außer ihrem Kopf. Und lässt dann weiteren neuen Körper nachwachsen. Ich finde das sehr spannend und bin dem Filippo sehr dankbar für diesen sachdienlichen Hinweis.
Ich fand das vor allen Dingen so abgefahren, dass sich dieser Kopf dann dank Photosynthese, der er sich bedient, weiterleben kann, bis die Organe nachgewachsen sind. Das ist doch vollkommen, das ist ein Meeresbewohner, das ist ja eine Meeresschnecke.
Ah.
Ja.
Ist das nicht bei Regenwürmern auch so, dass da irgendwie zwei Teile
ja, also
nicht so?
Bei Amphibien, Axolotl oder so, die können ja auch Gliedmaßen nachbilden, aber nicht in dieser Perfektion, also nicht komplett.
Eidechsen, Schwanz.
Ja, kennt man ja auch.
Ja gut, das Herz ist natürlich eine ganz andere Nummer.
Sich komplett wieder herzustellen, wäre doch fantastisch. Du denkst dir so, mein Arm gefällt mir nicht, beißt ihn ab und dann guckst du dir den nächsten an.
Das wäre doch in einer Nutztierhaltung ganz praktisch. Wenn einem Schwein die Haxe nachwachsen würde.
Ja.
Da ist noch Potenzial nach oben. Wir schlagen das dem Schöpfer mal vor. Da soll sich mal was einfallen lassen. So. Das war nämlich unser legendäres Tier der Woche.
Kannst du den Namen noch mal nennen?
Schlundsackschnecke.
Mitbewohner für Anneliese.
Okay. Vielleicht kann ich mal eine Schlundsackschnecke in die Mausefalle stecken. Und gucken, was passiert.
Du kriegst zu Ostern eine Schlundsackschnecke.
In einem Ei drin?
Mhm. Also nur den Kopf. Das ist leichter zu transportieren. Aber wusstest du, dass Schnecken keine Ohren haben?
Kein Ohrschnecken?
Kein Ohrschnecken. Ich glaube, Schnecken haben die Ohren, die haben Fühler. Aber Ich glaube, Sie sind nicht in der Lage, das Geräusch der Woche zu hören. Boah, war das eine Überleitung.
Das Geräusch der Woche von Filippo Tiberia.
Und was könnte es sein?
Das sind drei Geräusche an und für sich.
Ja, es ist ja.
Ja.
Das Bäuerchen kannst du ignorieren.
Das hat keine Bewandtnis?
Das hat keine Bewandtnis.
Nein. Warum machst du es da, um uns in die Irre zu leiten?
Natürlich, ja.
Aha.
Aus purer Gehässigkeit. Aha. Aber ich habe ja einen Hinweis gegeben: 1962
ja, und Pfalz. Da wurde vermutlich jemand geboren, 1962.
Nein.
Ich weiß nicht.
Ja doch, in gewisser Weise in Deutschland nicht geboren, aber eingeführt, nennen wir es mal so. Jetzt kommst du.
Geochips in Frankenthal.
Wahnsinn, im Ernst?
Ja.
Ja, es ist wahr.
Ach so.
Deswegen der Opel. Also man hört ja ein Opel-Geräusch oder ein Motorgeräusch. In dem Fall ist es ein 1,4 Liter Ecotec, falls es einen Nerd interessiert. Und es war damals ja so, dass Opel zu GM gehörte. Und die haben aus Amerika eben nicht nur Automobilbaukenntnis mitgebracht, sondern eben auch die Chips. Und der Name Chio Chips, das war auf dem Hofgut Petersau. Das ist eine Rheinaue in der Nähe von Frankenthal. Übrigens wird noch heute da produziert, also Pfälzer Kartoffeln. Und der Name setzt sich aus einem Akronym zusammen. Das ist Carlo, Heinz und Irmgard von Opel. Chio. Also, wenn man da draußen, mittlerweile gehört es zu Intersnacks, also ein ganzes großes Unternehmen.
Spaßen ursprünglich, ne?
Die haben alles. Also, die haben sich Anfang der 70er mit Funny zusammengetan, Fanny Frisch, und mittlerweile ist es wurscht, was du knabberst, du isst immer einen Opel.
Irre.
Tja.
Aber er hat's gewusst, Wahnsinn. Der Hinweis war Gold wert, oder?
Ja.
Ich wäre nie drauf gekommen.
Naja, 1962 warst du noch nicht mal geplant.
Nee.
Ich glaube, geplant war ich auch nicht.
62, da haben wir doch schon.
Noch nie. Aus jetzt. Die Leute haben jetzt was gelernt von uns, es langt.
Ja.
Weil Stahlburg, der Podcast, hören heißt lernen. Für die Zukunft, man wird unglaublich schlau.
Sozusagen ein Telekolleg ohne Tele.
Ja.
Ein Funkkolleg.
Ja.
Aber wenn da draußen irgendwie das Bedürfnis besteht, uns zu schreiben und zu rügen oder zu loben, dann kann man das sehr gerne unter info@stahlburg.de machen. Stahlburg wie immer ohne H, stahlburg.de. Natürlich kann man sehr, sehr gerne, weil wir was davon haben, nämlich Freude, diesen Kanal abonnieren. Oder wenn man uns unterstützen möchte in dieser Zeit, dann ist es auch möglich, monetärer Art, sehr gerne willkommen. Einfach unter www.stahlburg.de, da kriegt man alle Informationen, die man braucht. Und wir bedanken uns sehr an Isabel Berghaut oder Berghütte, dass du heute da gewesen bist.
Nee, danke.
Danke, dass du da warst jedenfalls. Ich hoffe, es war erträglich und eine herzliche Verabschiedung von uns. Auf Wiederhören.
Tot ziens.
Überflüssiges für Fortgeschrittene ist eine Produktion des Stahlburg Theaters. Gastgeber Michael Herl und Filippo Tiberia. Idee und Konzept Katja Lehmann. Redaktion Jule Fischer, Iris Reinhardt-Hassenzahl und Laila Ruh. Schnitt Katja Lehmann und Filippo Tiberia. Mastering und Sounddesign Lennart Dornheim. Die Stimme aus dem Off Iris Reinhardt-Hassenzahl.